Als ich als junger Mann in mein Pfarramt kam, fiel mir ein Buch in die Hand, das mich außerordentlich beeindruckt hat. Es stammt von dem amerikanischen Indien-Missionar Stanley Jones. Da erzählt er über seine Arbeit unter den indischen Studenten. Und da sagt er, es war für mich quälend, dass ich dauernd von ihnen überfallen wurde, von einer Fülle von Fragen und Problemen. Fragen des christlichen Dogmas, Fragen christlicher Institutionen, Fragen, die sich auf die Kirchengeschichte bezogen. Das ist ja keine sehr glorreiche Geschichte. Ich war unablässig beschäftigt, das Christentum zu verteidigen oder auf solche Fragen Antwort zu geben. Und dann habe ich gemerkt, so komme ich gar nicht weiter. Da habe ich eines Tages mich entschlossen, eine Frontverkürzung vorzunehmen. Es war mir klar, diese Fragen der Kirchengeschichte, des Dogmas, der verschiedenen Konfessionen, der Institutionen, die beschäftigen den Menschen ja nicht so, dass sein Gewissen getroffen wird. Und dann habe ich die Frontverkürzung vorgenommen, ich habe beschlossen, nur noch den Christus zu verkündigen, den auferstandenen Christus, der heute, jetzt über die Landstraßen Indiens geht und an hungrigen Menschen sein Wort wahrmacht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, zu dem werde ich eingehen. Wie gesagt, dieses Buch hat mich außerordentlich beeindruckt. Denn mir ging es genauso. Ich war in einem riesigen Arbeiterbezirk und bekam dauernd Fragen gestellt, was mit der Kirche los sei, mit verschiedenen Konfessionen, warum dies oder jenes Dogma in der Kirche sei, warum in der Kirchengeschichte dies und jenes geschehen sei. Und da sagte ich mir, jetzt will ich nur noch den Christus verkündigen, der durch diese Bergarbeiterbezirke geht und Menschen ruft. Und so möchte ich es jetzt auch machen. Ich möchte mit Ihnen zur Quelle gehen. Ich möchte mit Ihnen reden von Jesus Christus. Sehen Sie, was heute so Christentum heißt. Institutionen und Kirchen und Kirchensteuer und alles Mögliche. Das vergleiche ich oft dem Rhein bei der Mündung. Da ist so viel hineingeflossen. Da ist er ganz schmutzig. Aber wenn man den Rhein oben bei der Quelle sieht oder noch bei Schaffhausen, da ist der rein und schön. Und so wollen wir an den Anfang gehen und nach Jesus Christus fragen. Von dem hören wir im Neuen Testament. Jesus, das ist eine anziehende Gestalt. Lassen Sie mich zunächst drei kurze Geschichten von ihm erzählen. Jesus sprach einmal vor Tausenden von Menschen. Auf einmal gibt's am Rand eine Unruhe. So eine Unruhe, dass Jesus nicht weitermachen kann. Was war denn da los? Oh, da war etwas Furchtbares los. Ein aussätziger Mann war herangekommen und hatte versucht, sich in die Menge zu mischen. Aussatz, da verfault der Mensch bei lebendigem Leibe. Aussatz ist grauenvoll ansteckend. Und darum wurden im Altertum die Aussätzigen in die Wüste, in die Steppe gejagt. Ich kann mir denken, wie das war, als dieser Aussätzige herankam, wie die Leute schrien, geh zurück, mach dich fort, wie sie Steine aufhoben, um ihn wegzujagen. Aber sie wichen natürlich vor ihm zurück. Er bekommt Platz. Es gibt eine Gasse mitten durch die Menge hindurch und durch die kommt er gerade auf Jesus zu. Und dann steht dieser elende Mensch vor Jesus. Ach nein, er fällt vor ihm nieder. Ein schrecklicher Anblick. Dieser mit Eiter bedeckte Kopf, vielleicht sind die Ohren schon abgefault und die Nase. Ein elendes Menschenbild vor Jesus. Und sehen Sie, da geschieht das, was immer geschehen muss. Unser Elend und Jesus müssen zusammenkommen. Und wie geht die Geschichte weiter? Sie denken, Sie wissen es. Sie sagen, er wird ihn geheilt haben. Na, da kommt vorher noch etwas Wundervolles. Da kommt ein Satz, den ich ungeheuer liebe. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einen Schritt zurücktritt vor diesem ekelhaften Anblick des aussätzigen Mannes. Aber Jesus tritt einen Schritt vor und legt ihm seine Hand aufs Haupt. Er rührte ihn an. Die Leute haben geschrien, einen Aussätzigen darf man nicht anfassen, das steckt doch an. Aber Jesus rührt ihn an. Es ist unbeschreiblich, dieses Bild, die Hand des Heilandes auf dem Haupt eines Aussätzigen. Und dann wird er geheilt. Aber das scheint mir fast nebensächlich. Das ist wichtig. Jesus ekelt sich vor keinem. Dem Herrn Jesus ist kein Elend zu groß. Er rührt es an. Die zweite Geschichte, die ich von Jesus erzählen möchte, man hat ihn zum Tode verurteilt, weil er den Anspruch erhob, ich bin von oben, ihr seid von unten. Sie können keine Zeile aus dem Munde Jesu lesen, ohne dass Sie diesen Anspruch Jesu hören. Ich komme aus einer anderen Dimension. Ich komme aus der Welt Gottes in die dreidimensionale Welt zu euch herein, als der Fremde, als der ganz andere, als der eigentlich gar nicht hergehört. Paulus drückt es so aus: Der Sohn Gottes entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Der Anspruch Jesu, dass er aus einer anderen Welt kommt, dass er der Sohn Gottes ist, ist so unerhört, dass er bis heute die Menschen aufregt, sie zum Spott oder Hass und Widerspruch bringt. Damals haben sie es nicht ertragen und haben ihn zum Tode verurteilt wegen Gotteslästerung. Und dann wurde er ans Kreuz geschlagen. Ich möchte dieses Kreuz vor ihre Augen stellen. Da ist er, der Gewaltige, der den Sturm stillte, der Tod aus den Gräbern rief, der die Tausende sättigte, ohnmächtig angenagelt. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. Von dieser Stunde an können Sie das Bild des Kreuzes aus der Welt nicht mehr entfernen. Es hat die abendländische Welt bestimmt und geprägt. Die dritte Geschichte, die ich erzählen will, geht so. Man hat Jesus in ein Felsengrab gelegt, man hat eine Steinplatte davor getan und sie versiegelt, und dann hat man römische Soldaten davor aufgestellt, damit ja niemand an das Grab herankomme. Und dann geschieht es, am dritten Morgen laufen diese Wächter entsetzt nach Jerusalem hinein und berichten, er ist auferstanden. Er kam aus dem Grabe. Ich hätte nicht den Mut, hier zu sprechen, wenn ich das nicht ganz bestimmt wüsste, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist mir begegnet, so wie er Menschen begegnen kann und begegnet zu allen Zeiten, in allen Kontinenten und in allen Jahrhunderten. Es ist merkwürdig, wenn Sie mal das Neue Testament lesen, wie dieser Jesus als der schlichte Lehrer, der durchs Land zieht, auf der einen Seite unerhörte Ablehnung findet und auf der anderen Seite erstaunlichen Glauben. Und genauso geht es heute mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus. Wie kommt das, dass die einen ihn annehmen und die anderen leidenschaftlich ablegen? Ich glaube, es ist so. Es gibt Menschen, deren Leben ist unendlich glatt. Sie haben eine Weltanschauung, die 0:0 aufgeht. Sie rechnen damit, dass sie mit dem Leben einigermaßen fertig werden können, auf religiösem Gebiet. Sie sind mit sich selber zufrieden. Sie sagen, dieser Jesus passt gar nicht in mein Leben herein. Die werden nie einen Zugang zu Jesus finden, wenn nicht ein Wunder geschieht. Aber es gibt andere Menschen, die an die Abgründe des Lebens geraten sind, wo der Mensch nicht mehr fertig wird mit sich selbst, mit den Problemen seines Lebens, mit seiner Schuld, mit seinem Alltag. Oh, wo das Schrecken Gottes vielleicht auf ihn fällt, wo das Gewissen aufschreit, wo das Grauen vor der Welt einem trifft. Es gibt Menschen, die über sich selber erschrecken. Menschen, die merken, mein Weg ist ja gar nicht, wie er sein sollte. Sehen Sie, solche Leute, die an die Abgründe des Lebens gekommen sind, die horchen auf, wenn sie Jesus begegnen. Und so ist es bis zum heutigen Tage. Die mit der glatten Lebenswanderung, die werden mich wahrscheinlich hier auslachen und werden sagen, wir verstehen gar nicht, wovon du sprichst. Aber es kann ja von heute auf morgen geschehen, dass Gott vor ihnen den Abgrund aufreißt. Vielleicht denken sie dann daran, dass jetzt Jesus ihnen begegnen will. Lassen Sie mich noch etwas genauer von diesen Abgründen des Lebens reden, die die Bibel uns zeigt und denen wir im eigenen Leben begegnen. Der größte Abgrund tut sich dann auf, wenn wir begreifen, was Schuld in unserem Leben ist. Ist Ihnen eigentlich schon mal die Schrecklichkeit der Schuld aufgegangen? Schuld, die wir nicht entfernen können? Lassen Sie mich ein kleines Erlebnis erzählen von einem Freund, wie dem die Augen aufgingen für die Unveränderlichkeit, für die Unlöslichkeit der Schuld. Ganz kleines Erlebnis. Dieser Freund hatte einen prachtvollen Vater. Und da war er während der Semesterferien als Student zu Hause. Er hatte ein kleines Zimmer oben im Hause. Eines Tages ruft der Vater von unten seinen Jungen. Der streckt den Kopf heraus und sagt, was ist los? Da sagt der Vater, du, ich muss einen Gang in die Stadt machen. Willst du mich nicht begleiten? Ach, sagt der Sohn, ich habe gerade so eine wichtige Arbeit vor. Ich bin gerade so in meinen Gedanken verstrickt, ich habe schlecht Zeit. Und dann geht der Vater allein. 8 Tage später ist der Vater tot. Es war nicht wie in der Großstadt, wo man die Leiche gleich wegholt. Er wurde im Hause aufgebahrt. Und nach der Sitte des Hauses hielt der Sohn in der Nacht Wache am offenen Sarg seines Vaters. Und dann fällt ihm ein, wie der Vater ihn vor 8 Tagen gebeten hat, begleite mich doch. Und er hatte Nein gesagt. Er hat ihm einen kleinen Liebesdienst verweigert. Da so sagte er, hat er den Toten gebeten, Vater, bitte mich doch noch einmal. Ich würde gern den 100-fachen Weg jetzt mit dir gehen. Vater, fordere mich noch mal auf. Aber der Vater blieb still. Und als ich das stumme Gesicht meines Vaters sah, so erzählt er, verstand ich, dass ich diese kleine Lieblosigkeit in alle Ewigkeit nicht mehr reparieren und gut machen kann. Zum ersten Mal begriff er, dass man Schuld nicht gut machen kann. Nie und nimmer. Ich wünsche Ihnen allen die Ehrlichkeit sich selber gegenüber, dass Sie einmal, was Schuld in Ihrem Leben ist, Schuld und Sünde nennen. Ich glaube, man kann diese Ehrlichkeit aufbringen, wenn man ins Licht Gottes kommt. Und dann werden Sie verstehen, was es heißt. Jesus kann Schuld wegnehmen. Er kann sie aus meiner Vergangenheit wegradieren. Dafür ist er gestorben. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ich darf einen Tausch machen. Ich darf ihm, der am Kreuz hing und lebt, meine Schuld geben. Und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir sind ja so großartige Leute geworden. Wir verstehen es, mit der Schuld unseres Lebens sehr schnell fertig zu werden. Wir leugnen sie, wir vergessen sie, wir gehen darüber hin. Und solange wir das fertig kriegen, geht der Weg unseres Lebens glatt und fröhlich weiter. Und wenn wir mal 70 sind, bekommen wir schöne Jubiläumsreden gehalten. Aber wie, wenn Gott uns unser Gewissen weckt und unsere Schuld uns, wie es in der Bibel heißt, vor die Augen stellt. Ganz bestimmt wird das tun im Gericht. Wir werden in seinem Gericht stehen. Die Bibel sagt, dass Sünde alles ist, was gegen Gott getan ist. Und das ist Wirklichkeit und kann man nicht wegschwätzen und wegvergessen. Sünde ist Realität. Da kann ich tausendmal sagen, ich denke nicht drüber nach oder ich nehme es nicht ernst. Sie ist eine Wirklichkeit und sie liegt auf uns. Und wenn uns die Augen dafür aufgehen, wie David, an dir allein habe ich gesündigt, dann stehen wir vor einem Abgrund. Dann merken wir, dass wir dem Gericht Gottes verfallen sind, dem ewigen Gericht. Aber wenn der Abgrund aufgerissen ist, wenn die Schuld da ist, mein Gewissen mich verklagt, dann muss Gott selbst es mir sagen, ob es möglich ist, dass er Sünde vergibt. Und dann, wie ich schon sagte, dürfen wir an Jesu Kreuz es ablesen. Die Strafe, meine Strafe, liegt auf Jesus, auf dass ich Frieden hätte. Wir brauchen alle, jetzt sage ich das Wort, das wir nicht hören wollen, und das doch das wichtigste Wort für unser Leben ist, wir brauchen alle Vergebung der Sünden. Und niemand im Himmel und auf Erden kann uns Vergebung der Sünden geben, als allein Jesus, der kann sie geben, weil er das Gericht am Kreuz dafür getragen hat.